Detektor FM. Zurück zum Thema.
DT64. Jugendradio.
Alle mal herhören!
Radio Station. DT64.
Rock the Nation!
Return to Sender. Das DT64 Festival.
On der East Side.
Ich wünsche euch im Namen aller Mitarbeiter des Rundfunks und des Fernsehens einen herzlichen Empfang.
99 Stunden, flotte Berichte, Suchanzeigen und vor allem Beat. Das war die Botschaft des Festivalradios der Freien Deutschen Jugend. Alles begann als Sonderstudio Deutschlandtreffen 1964 und wurde aufgrund des immensen Erfolgs wenige Wochen später als Jugendstudio DT64 zum festen Bestandteil des Berliner Rundfunks. Scharf kritisiert wurden die Inhalte bereits ein Jahr nach Sendestart auf dem Plenum des Zentralkomitees der SED und zwar von Erich Honecker. Das Programm deshalb abzuschalten, das stand aber trotzdem nicht zur Diskussion. Man wollte die Inhalte stärker vorgeben, die Hörer aber weiterhin durch Live-Schaltungen am Programm beteiligen. Über die Gründung und die ersten Jahre von DT64 kann ich mit Sigmar Krause sprechen. Er wurde 1959 mit der Leitung der Jugendredaktion des Berliner Rundfunks betraut und so zum Mitorganisator des Sonderstudios Deutschlandtreffen 1964. Und bis 1966 hat er das Gründerkollektiv geleitet, das DT64 als ständiges Programm des DDR-Rundfunks etablierte. Einen schönen guten Tag, Herr Krause. Hallo.
Ich grüße Sie.
Sie haben DT64 mitgegründet. Wie kam es dazu, aus dem eigentlichen Festivalradio zum Deutschlandtreffen der Freien Deutschen Jugend einen festen Jugendsender zu machen?
Das war einfach diese starke Resonanz. Wir hatten natürlich diesen Sondersender mit den Ressourcen des gesamten DDR-Rundfunks versehen. Alles, was Rang und Namen hatte und was an technischen Möglichkeiten vorhanden war, wurde für dieses Pfingstwochenende, für dieses Verlängerte aufgeboten. Und damit war für uns erstmal, dachten wir, nun gut, das war sehr schön, das war ein Erfolg, große Resonanz, aber diese Resonanz war so, das ist eine abgegriffene Formulierung, aber ich verwende sie trotzdem, weil es wirklich zutrifft. Wir haben nach Pfingsten dann wirklich waschkörbeweise Post erhalten von jungen Leuten aus der gesamten DDR und nicht nur von dort übrigens, weitermachen. Macht mal weiter, das war gut, wir haben euch gehört, das war fantastisch, das war der richtige Ton, das war die richtige Musik, das waren unsere Probleme. Wir haben uns wiedergefunden in diesem Programm und ja, da haben wir beraten. Geht, das ist ja ein Unterschied, ob man einmal am Wochenende das macht mit allen möglichen technischen und personellen Hilfsmitteln oder täglich. Aber wir haben weitergemacht und wir haben es geschafft, wirklich DT64 zu etablieren als Dauereinrichtung. Es hat ja viele Jahre gedauert, bis es ein Jugendsender wurde. Aber den Grundstein haben wir damals gelegt. Es hat einfach Spaß gemacht. Wir waren junge Leute und haben die Gelegenheit genutzt, auch etwas Neues zu machen. Zum Beispiel einfach zu dieser Zeit waren die Rundfunkformen, ich sag's mal so, überall ein bisschen erstarrt. Es raschelte das Papier in den Sendungen. Man hat über die Leute gesprochen und nicht mit den Hörern. Wir haben das Papier, ich habe gesagt zu unseren Leuten, geht mir ja nicht mit geschriebenen Texten auf den Sender. Es wird frei gesprochen, die freie Rede, redet mit den Leuten. Und wir haben ihre Probleme aufgegriffen, wir haben ihre Musik gespielt, wir waren die Ersten, die Beatles spielten und haben so viel Vertrauen gewonnen. Und ja, das hat über die Jahre angehalten. Wie Sie wissen, haben ja am Ende die Leute demonstriert für den Erhalt des Senders.
Sie waren die Ersten zum Beispiel, die Beatles gespielt haben. Was war das Ziel? War das Ziel, die Jugend für Politik zu begeistern, sie zu unterhalten oder auch war auch ein bisschen Kritik am System dabei? Oder war es vielleicht alles?
Also wir waren keine Widerstandskämpfer, sondern Teil des DDR-Rundfunks und wir waren begeistert von unserer Arbeit und wir wollten mit unseren Mitteln an unserem Abschnitt, ich sage jetzt mal bewusst zugespitzt, Frontabschnitt, denn bitte bedenken Sie, es war die Zeit des Kalten Krieges und der, und das bitte bedenken Sie auch, wurde von beiden Seiten geführt. Wir wollten die DDR einfach mit unseren Mitteln auch ein bisschen sympathischer, freundlicher, lebenswerter machen. Und es war die Zeit, als die Beatles da anschwappten. Die wurden bis dahin, bis zu Pfingsten, 1964 nicht gespielt im DDR-Rundfunk. Das hatte sicherlich kulturpolitische Gründe, aber auch Fragen der Lizenzen etc. etc. Und wir, die Leiter der Jugendredaktionen, ich darunter, wir haben damals also mit der Leitung gesprochen. Ich war selbst damals beim Chef, bei Professor Eisler. Und wir haben gesagt, Professor, die jungen Leute, die nach Berlin kommen, werden die Beatles hören. Das ist mal ganz sicher. Das war der große Modetrend damals unter der Jugend. Das hat er eingeschlagen. Wenn sie sie hören, dann sollen sie sie auch bei uns hören. Und da hat er gesagt, naja, dann spielt sie. Und so haben wir sozusagen von ganz oben grünes Licht erhalten. Das hat sicherlich zur Popularität beigetragen, aber nicht nur. Es ist einfach nicht wahr, wenn man sagt, nur weil ihr scharfe Musik gespielt habt, hattet ihr einen solchen Erfolg. Nein, wir hatten Kontakt zu den Hörern. Wir haben ihre Stimmung getroffen, ihre Sprache gesprochen, wir haben ihre Probleme aufgegriffen, ihr Vertrauen gewonnen. Und das war der Erfolg dieses Senders.
Gab es denn anfängliche Probleme?
Aber ja, natürlich, als das berühmt-berüchtigte 11. Plenum stattfand, als man uns kritisierte, übrigens das erste und einzige Mal, dass der DDR-Rundfunk von der Staats- und Parteiführung kritisiert wurde, das war DT64, damals, da wurde natürlich gesagt, ja, Krause, du hast den Beat in die DDR gelassen und nun wollen wir mal sehen, was wird. Wir wurden kritisiert, aber ernsthaft passiert ist uns nichts. Man hat sich nicht getraut, dieses Programm abzuschalten. Es hätte einen Aufschrei gegeben.
Es gab ja auch Live-Schaltungen. Das ist ja auch schon mal ein bisschen ein Wagnis, weil man nicht sicher ist, was wird denn dort gesagt, vor allem wenn die Hörer dran rankommen.
Wie, ja, war das, waren auch diese Bedenkenträger, gab es zahlreich. Ah. Was ist denn los, wenn mal plötzlich einer sagt, wir haben ja viel, nicht alles, man konnte nicht alles live machen, aber sehr viel, das meiste haben wir original, wie wir damals sagten, heute sagt man live, gemacht. Und es ist eben nichts passiert, was damals eine Provokation gewesen wäre, dass einer vielleicht gekommen wäre und hätte gesagt, nun muss aber der Ulbricht, muss der Spitzbart, muss weg. So etwas ist nicht passiert.
Sie haben gerade eben schon die Kritik beim 11. Plenum angesprochen, beim 11. Plenum des Zentralkomitees der SED, die Kritik durch Erik Honecker am Programm, speziell an der Musik. Sie haben schon gesagt, man hat sich gar nicht getraut, das Ding abzuschalten, weil das hätte eine große Protestwelle gebracht. Haben Sie trotzdem in irgendeiner Art und Weise ganz subtil dann doch Sachen vorsichtig verändert oder haben Sie gesagt, nee, einfach weiter so?
Wir haben die Musikfarbe, den Anteil westlicher Titel zunächst einmal zurückgefahren, haben den reduziert, das haben die jungen Leute, das haben unsere Hörer auch gemerkt. Wir haben an den Inhalten, an den Wortinhalten nichts geändert. Es wurde ja auch kritisiert, wir hätten uns zu wenig mit Fragen der Kultur und Bildung beschäftigt. Das haben wir nicht. Wir waren locker, aber wir waren nie seicht. Wir hatten immer Inhalte. Und nach haben wir den Anteil der westlichen Titel wieder erhöht. Also es gab natürlich damals im Funkhaus in der Naleperstraße diverse Versammlungen und Aussprachen und Berichte und Kritiken und Selbstkritiken etc. etc. Aber ernsthaft passiert ist uns nichts.
1966 haben Sie DT64 verlassen. Warum?
Das hatte mehrere Gründe. Erstens, ich war damals 34 Jahre alt. Und Sie können nicht ewig ein Jugendprogramm leiten. Mhm. Und zweitens, ich wollte immer zwar Rundfunkjournalist sein, aber Auslandskorrespondent. Und da war es höchste Zeit, sich zu verändern. Und im Übrigen, ich war wirklich heillos zerstritten mit Teilen der Leitung des Berliner Rundfunks. Und es war kein Vertrauensverhältnis mehr. Und deshalb habe ich dann gewechselt und wurde Auslandskorrespondent später.
Aber Sie erinnern sich gern zurück an eine schöne Gründerzeit bei DT64, das haben wir
es
ganz eindeutig rausgehört.
Es war eine wunderbare Zeit. Ich bin froh und stolz und glücklich, das miterlebt zu haben und dabei gewesen zu sein. Sehen Sie mal, dass ich heute 50 Jahre danach noch ernsthafte Leute wissenschaftlich und auch von den Medien her dafür interessieren. Das ist doch für ein so flüchtiges Medium, wie es der Rundfunk ist, eine sehr schöne Geschichte. Und wer kann schon sagen, dass Leute für den Erhalt eines Senders demonstriert haben? Wir sind das Volk, hieß es damals. Und ich las an der Naleperstraße an einer Hauswand, ihr seid das Volk. Das waren wir von Anfang an. Ich bin froh und glücklich dabei gewesen zu sein.
Diese Begeisterung ist im jetzigen Gespräch mit Ihnen auch eindeutig rübergekommen. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Das war Sigmar Krause. Er hatte das Gründerkollektiv von DT64 geleitet. Dankeschön Ihnen und alles Gute.
Ihnen auch. Vielen Dank und tschüss.
50 Jahre junge ostdeutsche Radiogeschichte, vom angepassten Jugendfunk zum widerständigen Radio. Dafür steht DT64, der Radiosender, der Pfingst 1964 in Ostberlin gegründet wurde und das Deutschlandtreffen der Freien Deutschen Jugend live begleiten sollte. Man hat 99 Stunden flotte Berichte, Suchanzeigen und vor allem Beat versprochen. Danach sollte Schluss sein, doch die Leute fanden das Programm so gut und wollten mehr und deshalb kam es dann anders und es ging weiter mit DT64. Der Rest ist eine wechselhafte Geschichte zwischen Anpassung und Rebellion. 1993 war dann endgültig Schluss und der Sendebetrieb wurde eingestellt. Hans-Jörg Stieler hat in den 80er Jahren Hörerforschung betrieben und so das neue Programmschema von DT64 aufbauend auf den aktuellen Erkenntnissen der DDR-Jugendforschung mitentwickelt. Inzwischen ist er Professor für empirische Kommunikations- und Medienforschung hier an der Universität in Leipzig und er ist bei uns im Studio. Herzlich willkommen, Herr Stieler. Hallo.
Ja, guten Abend.
Wie haben Sie damals Hörerforschung betrieben in den 80ern?
Ich habe im Zentralinstitut für Jugendforschung gearbeitet. Das war ein interdisziplinäres Forschungsinstitut und es gab eine Abteilung für Kultur, Medien, Freizeit. Dort habe ich gearbeitet und wir haben die Jugendmedien der DDR, also Presse, Funk, Fernsehen, mehr oder minder regelmäßig Begleitforschung gemacht. Sozusagen, welche Erwartungen Jugendliche an ihre eigenen Medien haben, wie sie bewerten. Ich sage mal so im Abstand von 5 Jahren. Und da spielte das Radio eine gewisse Rolle. In den 80er Jahren sehr stark haben wir Popmusikforschung gemacht, weil wir da auch einen Kollegen hatten, der dafür sehr aufgeschlossen war und das sehr gut konnte.
Also alles Mögliche wurde ausgewertet. Wurde dann auch sowas wie Briefe von Hörern alles so?
Nein, wir haben Gruppenbefragungen gemacht in verschiedenen Bezirken des Landes. Meistens so ausgesucht, dass wir die etwas grenzfernen Regionen wie Dresden, die anders versorgt wurden, auch einer besonderen Beachtung unterziehen konnten. Das sind nach dem heutigen Stand ordentliche Stichprobenuntersuchungen gewesen, die man auch hochrechnen konnte.
Lässt sich sagen, was haben die Hörer an DT64 besonders geschätzt?
Das ist ziemlich schwierig, weil sich das über die Jahre einfach entwickelt hat. In den ersten 5, 6 Jahren war das ein Pop- und Rocksender, der dafür ja auch heftig kritisiert worden ist 1965 auf dem 11. Plenum. Dann ging es mal wieder runter, dann ging es mal wieder hoch. Also es war immer auf und ab. Es hing auch sehr stark damit zusammen, wie populär die eigene Pop- und Rockmusik der DDR gerade ist. Und die hat Konjunkturen und in den 80er Jahren ging es runter beispielsweise. Hm. Und ich glaube, die Neukonzipierung dieser Sender ist eine Antwort auf diese veränderte Konkurrenzsituation, was sich im Westen sehr viel bewegt hatte. Da kamen diese sogenannten Servicewellen, N2, Bayern 3, RIAS 2 und so weiter, die also einen sehr großen Einfluss oder eine sehr gute Reichweite und eine heftige Resonanz in der DDR hatten.
Wie kann man sagen, hat denn die Hörerforschung dann die Programmauswahl beeinflusst?
Ja, die Hörerforschung beeinflusst keine Programmauswahl, wir haben sie untersucht. Mhm. Also wir haben immer regelmäßig in allen Standarduntersuchungen, und wir hatten jedes Jahr bestimmt eine, gefragt, was ist Ihre Lieblingsmusik, was ist Ihre Lieblingssendung, was sehen Sie am liebsten im Fernsehen, was lesen Sie gerne und so weiter. Und da hat man diese Konjunkturen dieses Radios sehr gut mitbekommen. In guten Jahren lag das bei 40%, in schlechten Jahren bei 10-15%.
Was hat sich speziell in den 80ern dann verändert?
Ja, in den 80er Jahren wurde die Konkurrenz stärker. In den 80er Jahren hat ja in der Bundesrepublik dann der private Rundfunk begonnen, der also in Teilen der DDR dann schon zu empfangen war, rund um Berlin sowieso, aber auch Niedersachsen hat dann in die so Magdeburger Ecke hineingesendet. Und damit ist vor allem auf dem UKW-Bereich eine ganz andere Konkurrenz entstanden. Und die Jugendsendungen des DDR-Rundfunks bestanden aus DT64 nachmittags, abends noch aus einer Sendung eine Stunde auf Stimme der DDR. Das war also, wenn man jugendorientiert hören wollte, dann musste man die Wellen wechseln und so weiter. Mhm. Und das hat sicherlich zum Schluss zu der Überlegung geführt, dass man ein Vollprogramm nur für Jugendliche macht. oder speziell für Jugendliche. Und das ist das, was heute so DT64 heute noch in Erinnerung ist, ist dieses Programm, das in den späten 80er Jahren als 20-Stunden-Programm gestartet ist.
Und das ist ja dann auch, wenn man so will, schon ein Vorgriff auf das, was inzwischen sowieso en vogue ist, nämlich Formatradio zu machen. Also dieser Sender mit dieser Ausrichtung für diese Zielgruppe und jener Sender mit jener Ausrichtung für jene Zielgruppe.
Ja, in gewisser Hinsicht war die Reform, die in den 80er Jahren stattgefunden hat, eine Modernisierung des DDR-Radios. Also das erste Radio, das ein spezielles Format hat, das eine spezielle Zielgruppe hat, das auch Programmflächen hatte mit Früh- und Nachmittagsmagazinen, die also sicher nicht so durchhörbar waren heute wie alle möglichen anderen Sender, aber doch eine bestimmte Linie hatte. Und dann eben in den Abendstunden eher spezielle Kultursendungen, auch Wortsendungen gebracht hat. Das war sicher der übrigen Radiolandschaft weit voraus.
Was war aus Ihrer Sicht das Besondere an DT64, abgesehen davon, dass DT64 den übrigen Sendern voraus war?
Das ist schwer zu sagen. Ich bin ja dann irgendwann ja auch schon vom Alter her nicht mehr Zielgruppe gewesen und auch nicht mehr permanenter Hörer. Ich glaube, dass das neue Programm dann ab 87, 88 sehr flott war, was die Musik betrifft. Für viele Jugendliche war, glaube ich, der zentrale Punkt dieses Radios, dass sie um 19 Uhr eine Stunde lang, sagen wir mal, im überwiegenden Maße Westmusik zum Mitschneiden angeboten haben. Musik für den Rekorder war die beliebteste Sendung. Und da durfte kein Moderator auch nur einen Satz in die Musik reinsprechen, was ja heute allgemein üblich ist.
Fällt mir schwer, darauf zu verzichten, ja.
Ja, da haben die Leute mitgeschnitten, mitgehört. Die Redakteure haben die Platten unter abenteuerlichen Umständen besorgt. Also da wurde mehr oder minder aktuelles Musikmaterial geboten, das sehr populär war. Und dann haben sie in den Abendstunden, glaube ich, man könnte fast sagen, je später, desto spezieller, sehr spezielle Gruppen bedient. Es gab die erste Punk-Sendung, das hieß damals die anderen Bands, aber jeder wusste, was es ist. Es war sozusagen weg von dem Mainstream von Pudis, Karat und so weiter. Ich glaube, sie haben sich schon bemüht, um Gruppen, die bis dahin von dem Sender oder von den DDR-Sendern eigentlich nicht beachtet wurden.
Was hat sich denn aus Ihrer Sicht im Radiojournalismus seit den 90ern, also mit den 90ern ist ja dann DT64 dann langsam verschwunden, was hat sich seitdem im Radiojournalismus verändert?
Ach, da hat sich vieles verändert. Ich glaube, das Erste ist, es gibt eine Vielzahl von Wellen, die alle sehr ähnlich klingen. Ich habe den Eindruck, es gibt nur noch wenig Sender, die sich auch mal Wortbeiträge über 90 Sekunden trauen. Abgesehen von solchen Dingen, also von Wortradios, die es ja immer noch gibt, aber die ja eher noch eine Nische sind. Ich glaube, es wird auch nicht mehr sehr viel experimentiert. Also es ist immer mehr von dem, was wir schon haben.
Es ist also der Mut verloren gegangen. Ist es genau das, was vielleicht das heutige Radio von DT64 so ein bisschen sich noch abschneiden könnte?
Naja, ich glaube, es war damals in gewisser Hinsicht eine Aufbruchsstimmung. Sicher nicht im Lande, aber unter denen, die Radio gemacht haben. Jetzt kriegen wir die Chance, ein 20-Stunden-Programm zu machen. Da ist ja nicht nur formatiert worden, da sind auch Zöpfe abgeschnitten worden, wie beispielsweise bei den Nachrichten. Oder man hat DT64 erlaubt, andere Nachrichten zu machen, so nach dem Motto Honecker trifft Strauß und nicht Generalsekretär und so weiter trifft und den Bayerischen und so weiter, sondern also eine andere Art, was die Nachrichten sicherlich nicht viel besser und realitätsnäher gemacht hat, aber zumindest hörbarer. Und ich glaube, sie haben auch mit Formaten, Diskussionsformaten und Spezialformaten operiert, die heute nur noch selten sind.
Das sagt Hans-Jörg Stieler, er ist Professor für empirische Kommunikations- und Medienforschung an der Universität in Leipzig. Und er hat in den 80er Jahren das damals neue Programmschema von DT64 mit der Hörerforschung ein bisschen mitentwickelt. Haben Sie herzlichen Dank für das Gespräch. Ob Morgenrock, ob Tendenz, Hard bis Heavy, Electronics oder Musik für den Rekorder, bei DT64 ist jeder Musikfan auf seine Kosten gekommen. In diesem Jahr wäre der DDR-Jugendsender 50 Jahre alt geworden. Aus dem einstigen Festivalradio der Freien Deutschen Jugend ist ein Jugendprogramm entstanden. Ein Programm mit Musik und Inhalten, das die Jugendlichen in der DDR interessierte. Aber nicht alle waren durchweg begeistert von DT64. Von vielen Seiten gab es Kritik, vor allem daran, dass die Beatmusik propagiert wird. Wir von Detektor FM schauen diese Woche mal zurück und sprechen mit Personen, die bei DT64 damals mit dabei waren. Heute soll es um die Musik gehen. Was war da anders als bei anderen Sendern zu der Zeit? Wir können darüber sprechen mit Stefan Lasch. Er war Redakteur, Moderator und vor allem stellvertretender Chefredakteur Musik bei DT64. Hallo, einen schönen guten Tag.
Ich grüße Sie.
Banale Frage zum Anfang. Was war das für Musik, die auf DT64 gespielt wurde?
Na, ich muss da zweiteilen. Also ich bin als junger Mensch zu DT64 gekommen, weil damals immer gespielt wurde von Ray Charles, What I Say. Und das hat mich begeistert. Und 73 wurde ich dann selbst zu einem Macher, nämlich damals am 19. Juli 1973 begann meine erste Sendung. Damals noch während meines Studiums als freier Mitarbeiter die Podiumdiskothek. Es war einfach ein bisschen frecher und etwas moderner als die anderen DDR-Sender.
Also auch gerade die Musikauswahl, frecher,
ja,
moderner?
Ja, natürlich, weil das ein oder andere Lied gespielt wurde, was die anderen tradierten Sender nicht gespielt haben. Und weil natürlich auch hier und da mal ein relativ, ich sag wirklich relativ aktueller Titel aus dem sogenannten Westbereich kam.
Also DT64 hat sich auch an den Nachbarländern orientiert. Was war das außer den Beatles, was da noch dann reingeflossen ist?
Naja, das war im zunehmenden Maße, man muss das immer, sag mal, in einem gewissen zeitlichen Rahmen sehen. In der Folge mussten wir uns natürlich dann irgendwo den internationalen Musikbedürfnissen ein bisschen anpassen. Also das, was gängig war in den internationalen Charts, musste sich ja irgendwie auch bei uns ein bisschen widerspiegeln. Denn rundherum passiert ja eine ganze Menge. Nicht? Also gerade von Berlin aus, der RIAS, der SFB oder im bayerischen Raum, der Bayerische Rundfunk, wie all die Sender so hießen. Die hatten ja auch schon nach uns dann entsprechende Jugendsendungen installiert und waren natürlich up-to-date, was die Musik anbetraf. Wir hinkten da immer ein bisschen hinterher. Aber wir haben da versucht, zumindest eine ganz kleine Lücke zu schließen.
Nun kann ich mir vorstellen, ist es noch vergleichsweise einfach, Herbert Grönemeyer zu integrieren. Gut, der kommt aus dem Westen, aber wenn ich an Udo Lindenberg zum Beispiel denke und den Sonderzug nach Pankow, da, das stelle ich mir schon sehr schwierig vor.
Ja, das war immer die große Diskrepanz. Ich meine, bei deutschsprachigen Liedern war es relativ einfach. Also wenn Texte irgendwo eine ganz leichte Systemkritik, sage ich mal, ganz allgemein beinhaltet wäre oder was eben nicht in die Gesellschaft der DDR so passte, dann wurde das Lied einfach ignoriert. Bei den Englischsprachigen, und das war ja die absolute Mehrheit, war es noch viel komplizierter, denn da mussten die Titel, die also dann ins Programm einflossen, ja übersetzt werden. Zumindest brauchte man eine gewisse inhaltliche Angabe der Texte und wenn die eben dann ja, konform gingen einigermaßen oder passten, dann durften sie da auch gespielt werden. Ich erinnere mich an das große Problem der Rolling Stones. Die Rolling Stones waren ja über Jahre hinweg ja nahezu tabu, bis dann irgendwann mal das Eis gebrochen wurde und man dann irgendein Lied fand, was ja doch ein bisschen nicht so westlich war oder man es irgendwie interpretieren konnte, dann fanden auch die Rolling Stones plötzlich statt.
Welches Lied zum Beispiel passte damals rein?
The Working Class Hero zum Beispiel. Da wurden auch eine ganze Menge, sage ich mal, interpretatorische Freiheiten ins Spiel gebracht. Die Redakteure, die das aufgegriffen haben, ich kann das heute gar nicht mehr so nachvollziehen. Jedenfalls irgendwann haben wir dann auch gesagt, also ist der Kindergarten, was wir hier veranstalten. Das sind international anerkannte Bands und Solisten und die können wir nicht einfach außen vor lassen.
Wer hat das eigentlich alles ganz genau kontrolliert dann, die Texte?
Naja, es gab ja die strenge Hierarchie. Also wenn man es rückblickend betrachtet, gab es eine sogenannte Hauptabteilung Musik und da mussten ja, ich will das mal kurz einflechten, ist ja nicht so wie heute, dass man auf eine Festplatte geht und dann die Lieder runterholt. Damals gab es noch die richtigen Schallplatten, Vinylschallplatten und die Technologie war ja im DDR-Rundfunk so, jede Schallplatte musste umgeschnitten werden auf sogenanntes Viertelzollband, also analog umgeschnitten werden. Dann mussten die Titel selektiert werden, das heißt, jeder Titel einer LP wurde rausgelöst aus dem Gesamtverbund mit einem Rotband am Ende und einem grünen Band am Anfang gekennzeichnet. Er kam in einen Karton und dann ins Archiv. Ein immenser Aufwand und nicht nur materiell, sondern auch war das ein entsprechender Zeitaufwand. Und analog dazu wurden gerade bei den englischsprachigen Liedern Übersetzer gefunden, die dann mal ganz schnell gesagt haben, also in dem Lied geht es darum, darum, darum. Und dann wurde das kurz notiert und wurde dann irgendwie abgesegnet.
Nicht jeder konnte ja auch, glaube ich, die englische Sprache. Hat man sich das zum Teil auch Sachen irgendwie in Lautschrift dann manchmal aufgeschrieben und solche Scherze gemacht?
Ich kenne das noch aus meiner musikalischen Praxis, also da ja das Material, sprich Texte, auch Noten, ja nicht häufig zu bekommen war, hat man sich eben an irgendeinen Radiosender hingesetzt und hat das abgehört, den Text irgendwie mitgeschrieben, lautmäßig und die Melodien und Harmonien sich rausgehört und dann eben das Lied gespielt.
Es gab ja schon nach wenigen Jahren Kritik von Erich Honecker und zwar speziell an der Musik, also dann auch an dem Bereich, den letzten Endes Sie dann ja mitverantwortet haben. Wie sind Sie dann mit dieser Kritik umgegangen?
Ja, das musste man letztlich doch irgendwie in Eigenverantwortung übernehmen. Ich meine, ich kenne das aus meiner eigenen Praxis als Musikredakteur. Entweder hat man eben auf Gedeih und Verderb den Kopf hingehalten und mit Entlassung und was weiß ich nicht, was da alles dann irgendwo im Kopf so rumschwirrte und hat es dann eben gespielt oder hat es eben dann gelassen. Also man hat einen klitzekleinen Vorteil gehabt. Sie haben eingangs erwähnt, die Sendung Tendenz Hard bis Heavy. Das war natürlich ein Gräuel für die etwas Älteren damals, wenn also die Heavy Metal richtig loslegten. Und ich kann mich erinnern, weil das in meinen Verantwortungsbereich mit hineinfloss. Ich habe immer gesagt, also wir können uns nicht verschließen, die Musikrichtung ist da und nicht jeder Hardrock oder Heavy-Titel ist nun gleich reaktionär oder wie auch immer. Es gibt auch interessante auch textliche Inhalte, die wir einfach spielen können. Und ja, die Eltern haben dann vielleicht weggehört und wir hatten dann einen relativ guten Erfolg mit dieser Sendung, Tendenz Hard bis Heavy.
DT64 gab es ja bis Anfang der 90er. Wie hat sich denn seitdem dann die Musik aus Ihrer Sicht, also seit den 90ern, verändert?
Naja, sie wurde immer offener, das heißt, der internationale Anteil, wir hatten ja immer noch diese gesetzliche Vorgabe, das heißt 60% der gespielten Musik musste aus dem sogenannten RGW-Bereich sein, sprich aus dem östlichen Ausland, DDR und dann UdSSR, Rumänien, Bulgarien und was alles da war, die liefen unter 60% und alles, was aus dem nicht sozialistischen Ausland kam, aus dem sogenannten NSW, das waren die 40%. Und das war also eine gesetzliche Vorgabe und die musste irgendwie eingehalten werden. Natürlich haben wir da auch versucht, Sie hatten auch eingangs genannt, Duettmusik für den Rekorder, da gab es ja immer mal eine halbe Stunde, wo als eine komplette LP gespielt wurde, die eben nur aus dem sogenannten 40-Bereich kam und dann wurde das eben mit verschiedenen Möglichkeiten wieder aufgefangen, dass man unterm Strich so ungefähr an diese prozentuale Aufteilung herankam.
Heute diskutiert man ja über andere Quoten in der Musik, nämlich über die Deutschsprachigkeit. Das ist sehr interessant. Damals gab es also diese Art von Quote. Das ist jetzt natürlich sehr hypothetisch, was ich jetzt frage. Also DT64 war damals gegen den Strom der anderen Sender. Rein mal spekulativ angenommen, es gäbe DT64 heute noch, würde DT64 die gleiche, ich sag's mal ein bisschen belastet, Plastikmusik spielen wie viele andere Sender oder würde DT64 versuchen, dagegen anzuschwimmen?
Ja, hypothetisch geantwortet, ich glaube nicht, dass man dagegen anschwimmen könnte, denn ich habe mit Leib und Seele Radio gemacht. Ich lasse jetzt mal den politischen Überbau mal weg, reden wir nur vom Handwerk her. Im Prinzip konnte jeder Musikredakteur spielen das, was er wollte. Wenn man heute die Playlist sich anschaut, dann ist es ja auch doch irgendwie uniformiert. Und wenn man also nach Einschaltquoten geht und nach Proports von bestimmten Dingen, wäre das genauso schwierig. Natürlich unter ganz anderen Vorzeichen. Ich will das auch nicht runterspielen, sagen wir diesen politischen Überbau, um Himmels Willen. Aber ich glaube, es käme auf den Versuch an, ob es dann, sagen wir, die entsprechende Hörerzahl bringen würde. Ich weiß es nicht. Also ich habe da ein bisschen meine Zweifel.
Das sagt Stefan Lasch. Er war von 1977 bis 1990 Redakteur, Moderator und stellvertretender Chefredakteur Musik. Das sagt er über die Musik von DT64. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Und Ray Charles war das, ja, mit dem Sie ganz besonders DT64 verbinden?
So ist es, Ray Charles, What I Say. Das mit dem schönen Fender-Piano am Anfang.
Den werden wir aus dem Archiv raussuchen und spielen. Ich danke Ihnen ganz herzlich, wünsche Ihnen einen schönen Tag.
Ich danke Ihnen jedenfalls. Schönen Tag noch. Tschüss.
Tschüss. Wenn sich Leute an gutes altes Radio erinnern, dann sprechen viele vom Zündfunk und viele Ostdeutsche von DT64. In diesem Jahr wäre der DDR-Jugendsender 50 Jahre alt geworden, war er doch anlässlich des Pfingsttreffens der DDR-Jugendorganisation Freie Deutsche Jugend gegründet worden. Die Macher griffen Themen auf, die die Jugendlichen in der DDR interessierten. Sie spielten Musik, die junge Leute in der DDR hören wollten. Anfangs sendete DT64 nur 99 Stunden. Vielen hat das Ganze aber so gefallen und deshalb ist aus dem Festivalradio später ein Jugendprogramm geworden. Bis 1993, trotz vieler Demonstrationen, ist DT64 damals abgeschaltet worden. Warum man den Sendebetrieb eingestellt hat, obwohl der Sender bei vielen jungen Leuten so beliebt war, darüber können wir sprechen mit Hans-Jürgen Rosenbauer. Er war damals Intendant des ORB, also des Ostdeutschen Rundfunks Brandenburg. Einen schönen guten Tag, Herr Rosenbauer. Hallo.
Ja, klar.
Warum haben Sie DT64 damals eingestellt?
Also wir haben es nicht eingestellt, sondern wir haben schlicht und ergreifend die Frequenz, die uns zur Verfügung stand, nicht an DT64 weitergereicht. Sie dürfen nicht vergessen, dass DT64 sehr viel stärker in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen gehört wurde, während es ja in Berlin Alternativen gab mit dem RIAS, mit SFB etc. Also es war stärker verankert in den Gebieten des heutigen Mitteldeutschen Rundfunks. Und für uns gab es schlicht das Problem, wir hatten als OAB, als ungeliebtes Kind der Medienpolitik, zwei Hörfunkfrequenzen für Antenne Brandenburg, eine für Radio Brandenburg, eine und eine dritte, die wir uns teilen mussten mit dem SFB. Und Sie können sich vorstellen, dass schon da gar kein Weg reingeführt hätte, darauf DT64 zu übernehmen.
Und dann möglicherweise noch irgendwie noch den MDR mit ins Boot zu holen.
Das haben wir ja alles versucht, hin und her. Was haben wir da für Überlegungen angestellt? Wir wurden ja auch ein paar Mal besetzt von den Freunden von DT64, die sich vor unseren Baracken in Babelsberg versammelten. Es kommt natürlich eines hinzu, das wissen Sie ja genauso gut wie ich. DT64 begann erst wirklich seinen Erfolg zu haben mit der Perestroika, mit Glasnost, wo dann auch mehr möglich war als vorher. Also Mitte der 80er Jahre, 1987, 88, wurde das ein richtig toller Sender, den ich auch hin und wieder gehört habe, bevor ich ahnte, dass ich mal Intendant in Potsdam würde.
Wenn man also fragt, warum der Sender letzten Endes als ostdeutschlandweites Jugendradio dann nach der Wende keine Chance mehr hatte, Sie haben schon gesagt, Sachsen-Anhalt und Sachsen waren die starken Länder. Liegt es daran, dass der MDR nicht wollte in erster Linie?
Der MDR wollte natürlich nicht 1:1 DT64 übernehmen. Er hat ja dann mit Sputnik quasi ein Nachfolgeprogramm von DT64 mit demselben Chefredakteur übrigens übernommen und auch ausgestrahlt bis heute. Das hat sich natürlich massiv verändert. Für uns war einfach die Frage, wie können wir als kleiner, neuer Sender überhaupt ein Profil entwickeln und, das kommt noch hinzu, wie können wir mit dem Geld, das wir haben, auch die Mitarbeiter bezahlen? Wir hätten mit DT64 eine große Zahl von durchaus sehr guten Moderatorinnen, Redakteuren übernehmen müssen und das hätte unser Budget von vornherein gesprengt. Aber nochmal, es wäre medienpolitisch nicht durchsetzbar gewesen, selbst wenn wir es gewollt hätten, denn diese Frequenz musste uns vom damaligen Medienrat, Kabelrat, der in Berlin saß und für Berlin und Brandenburg zuständig war, dann auch zugeteilt werden. Und weiterer Punkt, Brandenburg besitzt keine eigenen Frequenzen. Das heißt, alle Frequenzen, die großen, werden von Berlin aus abgestrahlt. Das heißt, wir waren sozusagen ein Sender ohne Land.
Letzten Endes haben Sie ja, das passt auch zu der Zusammenarbeit mit dem SFB, die Sie auch gerade eben schon angeschnitten haben, dann ein eigenes Jugendradio gegründet. Fritz, warum haben Sie das gemacht?
Also zuerst haben wir Rockradio B gegründet, weil wir uns noch nicht mit dem SFB einig waren. Wir fanden, dass in der damaligen Hörfunklandschaft ein Jugendradio, das gezielt auf junge Leute hinorientiert war, nötig war. DT64 war sehr viel älter schon als das, was Fritz dann war. Und Fritz war letztlich dann die Kooperation mit dem SFB. Das heißt, Rockradio B und Radio for You gingen auf in Fritz. Und dass Fritz eine Erfolgsgeschichte wurde, daran waren natürlich ganz stark viele ehemalige DT64-Mitarbeiter beteiligt. So wie heute bei Radio 1 jemand wie Marion Brasch eine der beliebtesten Moderatorinnen ist.
Hat sich denn über die Zeit hinweg Ihre Meinung zu DT64 möglicherweise verändert bis heute?
Ich glaube, dass wir mit dem, was wir dann hier aufgebaut haben, also Fritz und Radio 1, das modernere Radio gemacht haben. Wir hatten ja Radio Brandenburg, wo auch viele DT-Leute dann mitgearbeitet haben. Das einzustellen als ein klassisches Mischprogramm war sehr viel schwieriger hier in der Region. Ich glaube, dass angesichts der Tatsache, dass DT64 immer vom MDR dominiert worden wäre, in Berlin nicht durchsetzbar war, wir einen sehr pragmatischen Weg gegangen sind, der letztlich für gutes Programm gesorgt hat.
Was war denn aus Ihrer Sicht das Besondere an DT64?
Naja, das Tolle war einfach, es war ein DDR-Sender, der plötzlich die Möglichkeit hatte, so zu berichten, wie man sich das immer erträumt hatte, wo super Musiksendungen liefen, wo frech mit viel Satire und so gearbeitet wurde. Also das war sehr, sehr erfrischend. So wie ja auch 1199, dieses Fernsehmagazin, das mit der Wende sehr prominent wurde und auch in westdeutschen Sendern dann übernommen wurde, so ein ganz anderer Blick war. Aber es war natürlich ein Programm, das sich orientierte an der Vergangenheit.
Und was hat sich aus Ihrer Sicht im Radiojournalismus seit der Wende, also seit 1990, verändert?
Naja, es ist immer mehr zu einem Journalismus geworden, der aus Interviews besteht, aus Hörergesprächen, weniger aus gebauten Stücken, weniger investigativ. Also mein Herz blutet manchmal ein bisschen, mein Journalistenherz, wenn ich das ein oder andere Programm höre. Und ich würde mir wünschen, dass man doch ein paar der Qualitäten, die früher der gute Zeitfunk hatte, dass man die wiederentdeckt. Und ich glaube auch, dass das Publikum bereit dazu ist, wieder mehr Wort zu hören und dass es einfach auch ein bisschen mehr gefordert werden will, jenseits von Musik.
Aber Interview per se ist ja nicht schlecht, wir führen ja gerade auch eins.
Ja, aber wenn ein Programm sich fast ausschließlich über Interviews, Hörerbeteiligung etc. herstellt, dann frage ich, wo ist die journalistische Qualität, die eben auch im Feature steckt, die in der Reportage steckt, etc. Also Interview wunderbar, aber nicht nur, weil es ja oft auch aus Kostengründen geschieht.
Und wo war DT64 1991 weiter, als es heute die meisten Radiosender sind?
Naja, das war ja ein Radio des Übergangs, wo alles, es war eine Wundertüte, in dem konnte alles gemacht werden und es setzte sich eben auch mit den Möglichkeiten der neuen Freiheit, der neuen Demokratie auseinander. Und es war Kampf. Und das Schöne war ja, dass ganz viele Leute Petitionen unterschrieben aus Westdeutschland, die DT64, glaube ich, nie gehört hatten.
Das sagt Hans-Jürgen Rosenbauer, früherer Intendant des Ostdeutschen Rundfunks Brandenburg. Zum Ende von DT64 haben Sie herzlichen Dank für das Gespräch.
Okay, alles klar.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.